Also ich bin leidenschaftlicher PC-Spieler zum Beispiel. So, wie viele Erwachsene?
Nein, das ist eine psychische Störung. Das ist ja wieder was ganz anderes.
Das sagst du.
Ja, damit musst du zum Arzt.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch, dann schicken wir mal jemanden vorbei von unserem mobilen sozialen Hilfsdienst.
Genau, schick mal einen vorbei. Den setze ich hier mit dazu und dann fängt er auch an.
Dickliche, schuppende Brillenträger, die den ganzen Tag nur vor dem PC sitzen und zocken. So seid ihr.
Ja,
und wenn dann ein einziges Mal nur einer von euch mal raus kann in die Realität, dann nehmt ihr sofort eine Waffe und macht ein Gemetzel.
Genau.
So ist es doch.
Ich bin der
Da kannst du den Wolfgang Bosbach fragen, der weiß das.
Genau, Killerspielspieler, genau, ja.
Report Nummer 233, Nazisterium. Hallo und herzlich knackei willkommen zum 233. Komport, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 29. Oktober 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Jawohl, ja. Und heute gibt es wieder die gewohnte Dreiteilung, zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space mit Meldungen auch aus dem Space. Dafür kommt der LHC wieder nicht drin vor. Das Intro kam aus der Lädline vom 14.09., die Killerspieler. Und der Titel, kann ich ja mal so nebenbei schon mal erläutern, wird nicht nur in Teil 1 erklärt, sondern kommt von einem Ministerium, was offiziell gar nicht Ministerium heißt, aber Nazi-Iger war, als alle behauptet haben. Aber ja, und was es damit auf sich hat, das hört ihr in Teil 1. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, indem ihr hier einfach weiterhört, das ist Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche mit Meldungen über und von der Regierung, Entschuldigung, mit Arbeitgeberblubber, Vorratsdatenspeicherungsblubber und Prügelbullen und natürlich mehr. 10 Grad, clear, cool greetings. Die 10 Grad fühlen sich wie 9 oder 10 an und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 22 km/h aus dem South. Und es ist tatsächlich blauer Himmel. Faszinierend. Aber ja. So, da bin ich dann wieder. Jawohl, 10.30 Uhr haben wir es. Und zwar bin ich da mit dem großen Block Meldungen aus der Regier. Als wir da zum Beispiel hätten Wachstumssparen, habe ich bei den Nachdenkzeiten gefunden. Die Bundesregierung erhöht ihre Wachstumsprognose für 2010 auf 3,4% und will trotzdem weiter sparen. Wohl um später doch noch die Steuern senken zu können. Nämlich kurz vor der Wahl. Damit die Bürger das Gefühl bekommen, dass ihnen tatsächlich Steuersenkungen zuteil wurden. Hui! Bislang ging die Regierung davon aus, dass sie in diesem Jahr ein strukturelles Defizit im Bundeshaushalt von rund 53 Milliarden Euro durch neue Kredite finanzieren muss. Weil die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse zur Reduzierung der Neuverschuldung zwingt, muss dieses Defizit aber pro Jahr um rund 8 Milliarden Euro sinken. Deshalb das Sparpaket. Die bessere Wirtschaftslage verändert die Rechnung nun jedoch. Weil die Steuereinnahmen stark zunehmen, sinkt das Defizit und die notwendigen Reduzierungsschritte bis zur Einhaltung der Schuldenbremse verkleinern sich auf 5 Milliarden Euro pro Jahr. Wozu, so fragt sich nicht der Deutsche Gewerkschaftsbund, muss man dann noch 11 Milliarden Euro bis 2011 und weitere 8 Milliarden bis 2012 einsparen? Minister Brüderle deutete die Antwort selbst an. Die FDP habe ihren Plan, die Einkommenssteuer zu senken, nicht aufgegeben, sondern nur verschoben. Oder anders ausgedrückt, ja, es geht halt darum, dass die Steuersenkungspartei rumgebrüllt hat, dass sie Steuersenkungen haben will und Schäuble da offensichtlich nicht gegenhält. Nun ja. Aber hey. So, am Samstag gab es dann die Westersteuer, weil Westerwelle will nämlich das Steuersystem vereinfachen. Bonn, FDP-Chef Guido Westerwelle dringte darauf, die Steuern zügig zu vereinfachen. Weniger Formulare durch Pauschalen und vereinfachte Verfahren würden die Bürger und Betriebe entlasten, sagte Westerbrülle dem Bonner Generalanzeiger. Demnach soll die Vereinfachung des Steuersystems bald in der Schwarz-Gelben-Koalition diskutiert werden. Auch energieintensive Betriebe will Westerbrolle steuerlich entlasten. Wegen der Ökosteuer im Sparpaket der Bundesregierung müsse sie zunächst mit höheren Energiekosten rechnen. Ja, ein Jahr in der Regierung und der Kerl schwafelt immer noch denselben Dünnschiss wie vor einem Jahr. Also, ja. Ja, weil Schwarz-Gelb ist jetzt gerade ein Jahr offiziell Regier. Und hier, es hat sich nichts verbessert. Wirklich nicht. Dann will Rösler nochmal, er plant nämlich umfassende Reformen in der Pflege. Rösler sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, er wolle den Begriff der Pflegebedürftigkeit grundlegend ändern und die Ausbildung verbessern. Demnach soll sich die Pflegebedürftigkeit danach ausrichten, wie selbstständig ein Patient noch Tätigkeiten ausführen kann. Auch das Thema Demenz will Rösler stärker berücksichtigen. Insgesamt soll die Reform mehr Menschen Anspruch auf Pflege haben als bisher und bei der Gelegenheit wahrscheinlich auch noch irgendwie einige Trilliarden einsparen. Aber hey, ja, weil die Gesundheitsreform, die wir jetzt gekriegt haben, schon so großartig war. Und dann ist mir kurz danach noch eine Meldung in der Welt in die Finger gefallen. Röslers nächste Gesundheitsreform kommt 2011. Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler hat schon für kommendes Jahr weitere Reformen des Gesundheitswesens angekündigt. Na, oder anders ausgedrückt. Der Herr Rösler, der sich mal irgendwann vor die Presse gekullert hatte und verkündet hatte, dass er unter seinen Vorgängern einmal pro Jahr eine Gesundheitsreform kam, der will einmal pro Jahr eine Gesundheitsreform machen. Hey, cool! Und was will er da machen? Nach dem Finanzierungsgesetz mit Erhöhung der Beiträge Anfang 2011 brauche man Verbesserungen auf der Ausgabenseite. Also Veränderungen im System. Leistungskürzungen schloss der Minister dabei aber aus. Wie das dann jetzt funktionieren soll, ne? Wir sparen, aber wir sparen nicht. Das würde mich mal bei Gelegenheit interessieren. Na, und an den Ärzten wird der ja nun ganz und überhaupt nicht umsparen. Das darf ja schon mal als einigermaßen sicher gelten. Aber hey. Ja, dann ist die Steinbach schon wieder nicht vertrieben worden. Erika Steinbach als Vertriebenenpräsidentin wiedergewählt. Erika Steinbach ist als Präsidentin des Bundes der Vertriebenen bestätigt worden. Für Steinbach stimmten bei der Bundesversammlung in Berlin 59 Delegierte. 8 stimmten dagegen, 2 enthielten sich. Können wir jetzt meinen, okay, die sind halt erkenntnisresistent. Scherz daran ist allerdings der nächste Satz. Es gab keinen Gegenkandidaten. Sag mal, sind wir hier eigentlich noch in der Demokratur oder tun wir nur noch so? Na, ich meine, da kann man sich die Wahl eigentlich gleich komplett knicken. Steinbach. Na, also, ja, am Samstag ist sie halt wieder bestätigt worden, aber es gab ja keinen Gegenkandidaten, von daher. Ja, schön, es ist nichts passiert. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Würde ich ja gerne, aber da hinten ist ein Hund. So, dann tut Schäuble jetzt mal links. Er ist nämlich gegen konservative Ideologie. Der frühere CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble, ein früherer CDU-Vorsitzender, der seinen CDU-Vorsitz losgeworden ist, als er mit dem Geld erwischt wurde, wo er nicht erklären konnte, wo das herkam. Nur nochmal fürs Gedächtnis. Na, unser jetziger Finanzminister hat halt Ahnung davon, wie man Schwarzgeld vorbeischafft. An allen, die es interessieren könnte. Und der hat jetzt jedenfalls vor einem ideologischen Rückfall in die Adenauerzeit gewarnt. Der blöd am Sonntag, sagte der Finanzminister. Wir leben nicht mehr in den 60er Jahren. Ach, ist es ihm auch schon aufgefallen worden? Mensch, das hat aber lange gedauert. Oder hat ihm mal jemand einen Kalender gereicht? Wer das bestreite und fordere, die Union müsse zurück zu konservativen Werten, der habe nicht begriffen, wie Politik funktioniere. Die Ursache für die sinkende Zustimmung für die Union sieht Schäuble in der gesellschaftlichen Entwicklung. Alle traditionellen Institutionen hätten Vertrauen verloren. Das sei bei den Volksparteien nicht anders. So weit sind die jetzt schon gesunken, dass Schäuble sagen muss, hey, haltet euch mal nicht an dem ganzen Konservativscheiß so fest. Ja, aber konservativ ist ja immer wieder versuchen zu wollen, zu erklären, was konservativ ist. Ja. Da hat Fefe das mal interpretiert. Oh no, Schäuble will Selbstentleibung der CDU aufhalten. Der Bild am Sonntag sagte, Schäuble, wir leben nicht mehr in den 50er Jahren. Ach, 50er jetzt auf einmal. Wer das bestreitet und fordert, die Union müsse zurück zu konservativen Werten, der hat nicht begriffen, wie Politik funktioniert. Der hat noch was ganz anderes nicht begriffen, würde ich sagen. Aber hey, wollen wir mal nicht so sein. Hoffentlich scheitert der Schäuble damit. Immerhin für Humor ist bei Schäuble Äußerungen ja immer gesorgt. Die schlechten Umfragewerte erschlägt Schäuble mit den Reformen der schwarz-gelben Koalition. Selten hat eine Regierung in einem Jahr so viele Erfolge erzielt wie die schwarz-gelbe halbe Koalition. Erfolge? Viele gar? Ja, nee, guckt nur, wie viele Erfolge von Schwarz-Gelb. Was, die nicht alles erreicht haben? Ja, was haben die denn eigentlich erreicht? Fällt jemand was ein, außer der Hotelsteuer, meine ich jetzt? Ja, also, ja. Erfolge? Nee, klar. Ja, das hat er natürlich in der Springerpresse veröffentlicht, von daher, ja, da wird er nicht hinterfragt. So, am Montag gab es dann Raucher statt Industrie, Koalition will Tabaksteuer erhöhen. Berlin, die schwarz-gelbe Koalition will die Tabaksteuer erneut erhöhen und dafür die Wirtschaft bei der Ökosteuer entlasten. Na, weil das ist Teil des Sparpakets. Na, so frei nach dem Motto, ja, es gibt Unternehmen, die ganz besonders umweltunfreundlich agieren. Und die haben bisher eine Entlastung von der Ökosteuer bekommen, also eine Subvention zu gut Deutsch. Und da war jetzt also letzter Stand im Sparpaket, ja, die Entlastung, also die Subvention, die bauen wir ab. So, und da haben ja die Unternehmen laut genug gebrüllt, dass die Regierung am Montag halt beschlossen hat, die Tabaksteuer zu erhöhen. Eine Spitzenrunde im Kanzleramt verständigte sich darauf, dass der milliardenschwere Ökosteuerrabatt für Industriebetriebe nicht so stark gestrichen werden soll, wie im Sparpaket geplant. Also, ne, von wegen hier Subventionsabbau, wo die FDP doch immer mal wieder rumgebrüllt hat. Ja, dann fangt doch mal damit an. Ha? Nee, fangt ihr nicht? Ja, Mensch, dann geht doch weg. Braucht man sich auch nicht wundern, wenn die dann niemand mehr wählen will. Die Koalitionsrunde verständigte sich auf Steuervereinfachungen ab 2012, die auch schon rückwirkend für 2011 gelten sollen. Steuererklärungen müssen demnach künftig nur noch alle 2 Jahre abgegeben werden. Wer da was davon hat, sind diejenigen, die halt Steuernachzahlungen zahlen müssen, was also im Regelfall eben nicht kleine Normalbürger sind, sondern eher irgendwelche Firmen. Das heißt, die Steuersenke, die sie da anbieten wollen, das ist dann auch noch eine Steuersenke, wo wieder niemand was von hat. Ja, schön. Na? Plus, dass irgendwo sich auch mal jemand den Spaß gemacht hat, mal nachzugucken, wie sieht denn das eigentlich mit Steuerfahndung aus? Naja, die gibt's faktisch nicht. Die dürfen nicht hingucken. Da, wo die großen Summen rumliegen, dürfen sie gar nicht gucken. Ja, oder anders ausgedrückt, wenn man die Steuern tatsächlich auch eintreiben würde, so wie sie fällig werden, dann müsste man eigentlich gar nicht mehr groß sparen. Dann wäre auch Hartz-IV-Sätze drin, von denen die Leute tatsächlich überleben können. Aber, ja, wo kämen wir denn auch hin? Na, ich meine, dann gibt's ja so einen Herrn Schustermacher, ne, der große deutsche Ferrari-Fahrer, wobei fährt er jetzt noch bei Ferrari? Weiß ich gar nicht. Also ne, der große deutsche Formel-1-Fahrer. Ja, großdeutsch, wo hat der doch gleich seinen Wohnsitz? Oh, richtig, im Steuerausland, ja dann. Dann gibt's Homburgers Welt. Homburger Doppelpunkt Koalitionsvereinbarungen sichern Arbeitsplätze. Berlin. Die Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Birgit Homburger begrüßt die Koalitionsbeschlüsse. Sie bezeichnete die Vereinbarungen als Erfolg, da sie zum einen Arbeitsplätze sichern und zum anderen die Steuerzahler in Deutschland entlasten würden. Das sagte Homburger der Nachrichtenagentur dpa. Die Spitzen der schwarz-gelben Koalition hatten sich am Abend darauf verständigt, die Wirtschaft bei der Ökosteuer zu entlasten und dafür die Tabaksteuer erneut zu erhöhen. Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, was raucht die? Ja, nee, klar. Die Bürger sollen doch froh sein. Ja. Nee, druckt einfach mal auf die Zigarettenpackungen drauf. Rauchen hilft der Regierung. Wer raucht, unterstützt das tolle schwarz-gelbe System. Dann hören ganz viele Leute garantiert von selbst auf zu rauchen. Dann gibt's den Gesundheitsrefailen. Experten warnen vor Laster durch Gesundheitsreform. Berlin. Zufriedenheit mit der schwarz-gelben Gesundheitsreform gibt es nur in kleinen Dosen. Bei einer Expertenanhörung im Bundestag haben die Warnungen dominiert vor immer stärkeren Mehrbelastungen der Versicherten und vor Zusatzbürokratie für die Wirtschaft. Sozialverbände und Gewerkschaften kritisieren, die Mehrkosten für die Gesundheit würden dauerhaft zulasten der Versicherten gehen in Form von höheren Zusatzbeiträgen. Sie sind in der Höhe offen und müssen allein von den Versicherten bezahlt werden. Ergo ist totale Scheiße, aber wetten, dass es trotzdem so kommt? Na, wetten, dass die Experten mal wieder ignoriert werden? Na, ich meine, da hat der Bundestag eine gewisse Historie drin, von daher würde es mich überraschen, wenn sie das diesmal nicht täten. Aber hey, dies ist eine Meldung, die ich mir am Montag hier reingeklebt habe. Am Dienstag gab es das Reichelelterngeld weg. Kein Elterngeld mehr für Vermögende. Berlin-Reiche sollen kein Elterngeld mehr bekommen. Darauf haben sich nach einem Bericht der Rheinischen Post die Haushaltspolitiker von Union und FDP geeinigt. Nach der Vereinbarung sollen Spitzenverdiener mit einem Jahreseinkommen von mehr als 250.000 Euro, also alle, die reichen Steuer bezahlen müssen, ab 2011 vom Bezug des Elterngelds ausgenommen werden. Berichtet das Blatt in der Berufung auf Koalitionskreise eine entsprechende Änderung des Sparpakets. Sollten die Bundestagsfraktionen von Union und FDP heute beschließen, am Donnerstag entscheidet das Parlamentsplenum. Na, wenn sie das denn ernst meinen würden, dann wird das ja am Ende sogar nur für Arbeiter bezahlt. Allerdings, irgendjemand hatte sich dann schon mal den Spaß gemacht und hat mal nachgeguckt, wie viele trifft es denn? Naja, 2200. Das lohnt nicht mal. Ja, ich meine, stellt sich eh die Frage, warum man Leuten, die reichen Steuer bezahlen, reichen Steuer, die ohnehin nur bei, also die 250.000 monatlich. Ja, ich meine, hallo? Wer 250.000 Euro im Monat bekommt, der braucht im Zweifelsfall keine, was waren es, 380 Euro? Also das lohnt nicht. Aber hey, jetzt stellen sie sich hin und sagen, ja, hier, wir haben auch mal bei den Reichen gekürzt. Lustig. Na? Aber hey, auch vom Dienstag kommt die Fefesteuer, kurzes Schwarzgeld-Update. Ökosteuer nur für Bürger, nicht für Konzerne. Sponn, die Stromfässer, Industrien bleiben von der Ökosteuer weitgehend ausgenommen. Ursprünglich wollte die Regierung die Privilegien deutlich zusammenstreichen. Dies hatte Schwarzgeld im Sparpaket so beschlossen. Ich bin ja nur immer wieder erstaunt, dass Leute so dämlich sind, diese korrupten Haufen überhaupt zu wählen. Und dieselben Leute wundern sich dann, wenn sie nach der Wahl gebeten werden, sich vorzubeugen und ihren Hintern zu entblößen, damit CDU und FDP auch morgen noch kraftvoll zustoßen können. Oh, aber sparen tun sie auch beim Elterngeld für Superreiche mit Jahresgeld ab 250.000 Euro. Ich bin mir sicher, dass die beiden Betroffenen... Ups. Ich bin mir sicher, das wird beide Betroffenen sehr wütend machen. Ja, ne? Also, keine weiteren Fragen. Dann gab es noch eine weitere großartige Idee der Regier, also dieses Mal wo irgendwie die FDP, aber die CDU ist auch nicht abgeneigt. Nachdem man jetzt schon die Raucher für die Industrie belastet, will man jetzt die Säufer für die Flugfirmen belasten. Die Raucher zu schröpfen ist zwar nicht klima- und energiepolitisch, möglicherweise aber gesundheitspolitisch richtig, auch wenn dadurch vermutlich der Schmuggel gefördert wird. Nachdem dies auch halbwegs gut angekommen ist, scheint man in der FDP nun so weitermachen zu wollen. Der neueste Vorschlag ist, so berichtet das Handelsblatt von einem Schreiben des wirtschaftspolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Paul Friedhoff, die Alkoholsteuer zu erhöhen. Das soll wiederum der Luftverkehrsindustrie von der geplanten Luftverkehrssteuer für Passagierflüge entlasten, die Flüge um 8, 25 oder 45 Euro verteuern sollte. Nicht, dass man diese Luftverkehrssteuer nicht ohnehin vom Kunden wieder holt, nämlich gleich sofort direkt, also das ist noch nicht mal mehr irgendwo ein Zinsverlust, aber hey, na, hier kommt jetzt also auf die großartige Idee, ja, also wer trinkt, ne, der muss dann auch für die Flieger bezahlen, weil ne, Alkohol verleiht Flügel oder so ähnlich. Na, also ja, da hatten wir dann irgendwie zwei Tage hintereinander, hatte ich im Blog Meldungen von, ach, guckt mal, wem die da eigentlich alles Gutes tun und wem sie denn dafür belasten. Ja, letztlich wieder nur den Bürger. Dann gibt es Kohlesubventionen. Koalition einigt sich auf Steinkohlesubventionen bis 2018. Habe ich aus den Radio-Wiesen-Weltnachrichten. Union und FDP haben sich im Streit um die Steinkohlesubventionen geeinigt. Nach Medienberichten soll die Förderung im Jahr 2018 auslaufen. Die FDP wollte das eigentlich schon für 2014. Ebenso wie die EU-Kommission. Sie hat dem Kompromiss den Berichten zufolge nun zugestimmt, weil gleichzeitig eine Klausel aus dem Gesetz gestrichen werden soll, nachdem die Subventionen 2012 nochmal überprüft werden sollten. Bundeskanzlerin Merkel kann jetzt versuchen, alle 27 EU-Staaten von der deutschen Position zu überzeugen. Ist noch eine Meldung von Dienstag gewesen. Na, wie war das mit Subventionsabbau? Hey, FDP, wo seid ihr eigentlich hingerannt? Also Subventionsabbau kann ich bei euch irgendwie nicht mehr wahrnehmen. Also mal ganz davon abgesehen, dass ihr dann bei den Hoteliers anfangen müsstet. Dann gibt es ein Gesetz gegen Zwangsheirat. Die Bundesregierung will stärker gegen Zwangsehen vorgehen. Das Kabinett hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Das Kabinett hat gar nichts. Das Kabinett hat irgendwas in den Bundestag geschmissen. Ich finde diese Formulierung, das Kabinett hätte irgendwas verabschiedet, immer besonders putzig bei Gesetzen, die eh durch die normale Legislative müssen, weil das Kabinett, also die Regierung, ist exekutive, ausführende Gewalt, die haben sich an Gesetze zu halten. Gut, das tun sie bei zum Beispiel dem Zensursula-Gesetz schon nicht. Aber hey. So soll ein Zwangsheirat dann als eigener Straftatbestand definiert werden, der mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden kann. Die Frage ist, wie lässt sich das beweisen? Lässt es sich beweisen? Wetten das nicht? Also man rasselt mal wieder mit den Gesetzen rum und Ergebnis wird sein, dass nichts bei rauskommt. Aber hey, ist eine Meldung von Mittwoch früh, 10.24 Uhr. Auch von Mittwoch kam Merkel, die nämlich nicht gelobt werden will, na, weil die Rechtsaußen-Polemik von wegen Multikulti sei tot und wer sich nicht an das christliche Weltbild halten wolle, der sei hier gar nicht erwünscht. Naja, also ich meine, wer dann schon in der braunen Scheiße fischt, der muss damit rechnen, dass er dann auch irgendwann Dreck am Stecken hat. Ja, und in diesem Falle gab es Lob von Geert Wilders aus Holland, ne, dem Rechtspopulisten da. Und das ist Merkel jetzt aber nicht recht. Sie ist nämlich wenig erfreut über das Lob des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders. Er hatte ihre Äußerungen zur multikulturellen Gesellschaft begrüßt. Regierungssprecher Steffen Seibert wies zurück, dass sich Merkel islamkritisch geäußert habe. Sie kritisiere keine Religion, sondern konkretes Fehlverhalten. Einzelner. Die Kanzlerin hatte kürzlich gesagt, der Ansatz von Multikulti sei gescheitert. Sie betonte aber, dass der Islam für sie zu Deutschland gehöre. Aber nur, wenn er sich christlich verhält. Also zu gut Deutsch, wenn jugendliche Anhänger dieser Religion dann auch in islamischen Gotteshäusern vergewohltätigt werden. Hallo? Na, fällt euch eigentlich mal was auf? Nein? Na, jetzt gibt's also auch Lob von rechts für das Rechtsgeschwafel. Oder ist Merkel allerdings jetzt irgendwie nicht erbaut drüber? Ja, hallo? Was erwartest du, wenn du braune Scheiße absonderst in der Öffentlichkeit? Dann wird ja wohl auch, wenn Freunde der braunen Scheiße das gut finden. Das ist doch Sinn und Zweck dieses braune Scheiße Absonderns. Da kann sie sich doch jetzt nicht hinstellen und sagen, aber das findet sie aber jetzt nicht gut. Dann soll sie halt keine braune Scheiße absondern. Meine Fresse. So, dann gab es 2 Arbeitsmeldungen, nämlich erstmal einen Lobbyisten, der mit einer Arbeitszeitverlängerung droht. Der zunehmende Fachkräftemangel könnte Folgen für viele Arbeitnehmer haben. Wirtschaftsexperten rechnen mit einem deutlichen Anstieg der Wochenarbeitszeit. Experten, der ist jetzt nämlich plural, der Mensch. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus Zimmermann, sagte der blöd, Doppelpunkt. Sie könne bis auf 45 Stunden pro Woche steigen, um den Mitarbeitermangel auszugleichen. 37,5 oder 38 Stundenwochen seien in jedem Fall vorbei. Na, wir haben, Zensosola hat sich ja jetzt, gestern war es glaube ich, öffentlich hingestellt und rumgetönt, es gäbe unter 3 Millionen Arbeitslose. Ja, gut, wenn man dann mal nachrechnet, wie viele Leute denn eigentlich wirklich nach mehr Arbeit suchen, dann kommt man in der Größenordnung 10 Millionen wieder raus, aber hey. Na, und dann hat sich Zensosola auch noch hingestellt und rumgebrüllt von wegen, ja, das sei jetzt ja aber auch weniger als Anfang der 90er, was totaler Bullshit ist, weil die statistischen Grundlagen dummerweise nicht mehr dieselben sind. Und wenn man dann die statistischen Grundlagen wieder angleicht, dann kommt man nämlich locker wieder bei mehr raus, wie überraschend. Aber hey, na, und jetzt gibt's dann hier also so einen Dummfasler, der rumtönt, ja, aber man müsste doch die Arbeitszeit erhöhen. Na, im Zweifelsfall ohne Gehaltsausgleich, also von daher geh weg. Na, was soll denn der Scheiß? 40 Stunden, 45 Stunden, ja, am besten arbeiten wir nur noch. Na, alles für die Wirtschaft. Vor allem in exportorientierten Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau, aber auch in der Gesundheits- und der Pflegebranche werde es Bedarf nach längeren Arbeitszeiten geben. Ja, nee, klar, in den exportorientierten Branchen oder anders ausgedrückt, da, wo wir durch Billigarbeit billiger als das gesamte Ausland versuchen, unseren Scheiß zu verkaufen, na, wo dann irgendwie die Angestellten überhaupt nichts von haben, na, dass es hier keinen Mindestlohn gibt, das macht die ganze Sache halt besonders lustig. Aber hey, also da gibt es halt also einen Dummschwafler. Den Namen Klaus Zimmermann vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung kann man sich also schon mal merken. Wenn der einem irgendwie über den Weg läuft, kann man ihn ja mal gewaltsam herniederdrücken und seinen Hintern entblößen. Hust. Und dann gibt's dann gleichzeitig auch noch die Meldung, dass trotz des kräftigen Konjunkturaufschwungs führende Arbeitgebervertreter Lohnerhöhungen für die Belegschaften ablehnen. Es gebe keinen Spielraum für Lohnerhöhungen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des deutschen Baugewerbes, Karl Rubel, auch der Blödzeitung. Am Bauhauptgewerbe sei der Aufschwung noch nicht angekommen. Betriebe müssten höhere Löhne erstmal verdienen. Auch der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Martin Kannegießer, sagte, der Aufschwung habe noch nicht alle Sparten und Betriebe der Metall- und Elektroindustrie erfasst. Ja, hallo. Na, jetzt lehnt's ihr ab und dann ist der Aufschwaf irgendwann mal da. Dummerweise ist der nächste Abschwung dann schon wieder vor der Tür. Dann könnt ihr ja auch nicht erhöhen, weil man muss ja für den Abschwung, ne? Die wollen nie wieder irgendwelche Erhöhungen oder was? It's a little transparent, don't you think? Na, ich meine, man könnte ja den Leuten dann wenigstens irgendwie ein bisschen weniger offensichtlich ins Gesicht scheißen, wenn man das denn wollte. Dann gab es die Meldung, dass Roland Kotz jetzt doch ganz ernsthaft wieder bei Bilfinger im Gespräch sei, nämlich als Vorstandsvorsitzender. Na, Roland Kotz-Koch, nur noch mal für den Hinterkopf, der ja mal irgendwie aus der Politik abgehauen ist, ganz hochoffiziell, weil er Politik nicht sein Leben sei, über den es vor so bummelig 10 Wochen hieß, dass er bei Bilfinger Berger im Gespräch sei, was er dann eine Woche später dementieren lassen hat. Ja, jetzt sieht es danach aus, dass er, also drücken wir es mal vorsichtig aus, mindestens einer der Kandidaten ist, die in der engeren Auswahl rumsitzen. Ja, okay. Ja, dass Roland Kotz-Koch auch gleichzeitig bei Frankfurter Flughafenausbau einer Firma Bilfinger Berger Aufträge zugeschachert hat, ist wahrscheinlich auch nur reiner Zufall, aber hey. Na, und ja, also von daher steht anzunehmen, dass Kotz tatsächlich bei dem Bauverein da unterkommt, da mehr Geld kriegt, als er zu seinen Zeiten als Ministerpräsident in den Arsch geblasen bekommen hat, seine Ministerpräsidentenpension allerdings auch noch weiterkriegen wird. Na, also keine Angst, der Mann fällt nicht nur weich, sondern der kriegt es auch noch so in den Arsch geblasen, dass, ist ja ekelhaft. Am Sonntag gab es dann den Heimatschutz nicht scan, habe ich bei Fefe gefunden. Die US-Homeland-Security-Ministerin Janet Napolitano will nicht durch die Nacktscanner gehen. Nanu, hat die etwa was zu verbergen? Yet, when it came to testing the devices which produced chalky, naked X-ray images of passengers, she turned the floor over to some brave volunteers. Na, die hat noch weniger Integrität als Dumensier. Oder die ist besser informiert. Oder und. Alles nicht wirklich schwer. Aber ja. So, dann gab es in Finnland einen Kirchenmassenaustritt, nachdem da nämlich in einer Talkshow Kirchenpfeifen den Bischof, der Bischof von Tampere, Matti Repo, und die Vorsitzende der Christdemokraten, ach du je, das versuche ich gar nicht erst, Homosexualität als Sünde hingestellt haben. Das Schöne an Finnland ist, da kann man Kirchenaustritt auf einer Webseite erklären. Und das haben dann auch relativ viele gemacht. Schon während der Sendung schnellte die Kurve der Austrittsmeldungen nach oben mit über 5.700 Austritten am vorletzten Sonntag als Tagesrekord bei einem normalen Tagesschnitt von 140. Na, also ja, hey, Kirchenfritzen, wenn ihr nicht realisiert, in welcher Welt ihr hier lebt, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass euch die Leute abhanden kommen. Nicht, dass das irgendwie ein Verlust wäre, aber hey. So, die Vorratsdatenspeicherung. Da gibt's eine Google-Argumentation. Google-CEO Erik Schmidt nutzt die Vorratsdatenspeicherung als Vorwand, um die Search-History zu speichern, schrub Fefe. Auch China geben wir damit prima Anstöße, wie man ihre Leute besser unterdrücken kann. Selbst wenn man die rationalen Denkzentren im Gehirn abschaltet, muss inzwischen auch dem letzten Deppen klar sein, was für eine furchtbare Idee Vorratsdatenspeicherung ist. Und ich frage mich auch, mit was für Ausreden sich immer noch Leute einreden können, dass Vorratsdatenspeicherung kein fieses Schnüffelprogramm ist, wie es nur in übelsten Unterdrückungen Diktaturen denkbar sein sollte. Na, also, ja. Fällt mir da so spontan ein. Habe ich mich am Montag reingeklebt. Auch von Montag kamen die Deschnüffler-Argumente aus der Leipziger Volkszeitung. Der CDU-Minister verteidigt, anders als die FDP, das Festhalten an der Vorratsdatenspeicherung von Verbindungsdaten. Ich finde das nicht unzumutbar. Im Gegenteil, sagte de Maizière. Eine Mindestspeicherfrist ist Ausdruck der Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung. Na, im Gegensatz zu Schäuble tut er dann ab und zu mal so, als wäre er nicht ein extremer Sicherheitsfanatiker, aber er ist ein extremer Sicherheitsfanatiker, wenn man mal genau hinguckt. Dass das irgendwie noch nicht dem letzten Bürger klar ist, wundert mich eigentlich, aber hey. Auch die Vergabe von Autokennzeichen sei eine Form der präventiven Datensammlung, um etwa Bußgelder oder zivilrechtliche Ansprüche nach Unfällen durchzusetzen. Nee, korrekt, müsste man bei jeder Straße ständig überwachen, welche Autokennzeichen da langfahren, damit der Vergleich stimmt. Na, Autokennzeichen zu vergeben, das reicht da nicht, weil eine IP-Adresse habe ich im Internet auch schon. Und eine Telefonnummer habe ich auch schon. Und wenn ich jemanden anrufe, dann taucht das sogar auf meiner Telefonrechnung auf. Oh mein Gott. Na, also, ja, lustig. Die Vorratsdatenspeicherung, die das Bundesverfassungsgericht in der alten Form gestoppt hatte, ja, Anfang März, sei im Übrigen ein Fliegendreck gegen die Bewegungs- und Geschmacksprofile, die große kommerzielle Anbieter wie Amazon oder Pizzadienstleister von ihren Kunden erstellten. Ach, die anderen sind ja viel schlimmer, deswegen müssen wir doch auch... Ist ein ganz schlechtes Argument. Ganz, ganz schlechtes Argument, wenn's ihr mich fragt. So, dann ist Kasai fremdbezahlt. Der ist nämlich immer noch für den Lacher gut. Schrubfefe. Kasai kriegt seit Jahren 6-stellige Summen an Bargeld in Säcken aus Teheran. Und er sagt jetzt dazu, damit sei sein Palast gepflegt worden. Und das sei ein völlig transparenter Vorgang. Und im Übrigen würden die Amis das ja auch tun. Also fragt die BBC mal einen Franzosen. Und wie immer, wenn man einen Franzosen fragt, was er von einem Bestechungsfall hält, kommt sowas hier. The former US envoy to Afghanistan, Francesc Vendrell, said the practice was far from unusual. Many governments that hope to court influence are paying and providing money to the president's office in what I would call a slush fund. This has been going on since the very beginning and the Americans are very much in the vanguard. So I'm not surprised the Iranians are doing it. Oder anders ausgedrückt, was regt ihr euch alle so auf? Das ist doch ganz normal, das machen wir doch auch noch immer. Bemerkenswert daran, nicht nur machen die Amis das auch, die haben die Praxis dort eingeführt. Und die EU trägt da auch Bargeld in Säcken hin. Na? Kasai, übrigens, dank Wahlbetrug an der Regierung. Na, im Gegensatz zum Iran gab es da allerdings keine große Welle in den Medien. Was ich ja immer noch faszinierend finde. Ne? Also vor allen Dingen, weil die so ungefähr zeitgleich tätig waren. Aber hey. So, dann gibt's Prügelbullen-Meldungen. Als erstes gibt's mal Prügelbullen-Videos ich glaube, Frankfurt, aber ich weiß es nicht. Gab es eine Meldung in der Süddeutschen. 2007 hatten da nämlich Bullen grundlos Fußballfans verprügelt. Ach nee, Bayern. Bayern da unten. Und ja, weil halt irgendwie das dann doch rausgekommen ist, wollten jetzt die Ermittler auch mal die Originalvideos, weil alles, was sie bisher hatten, waren Zusammenschnitte. Und jetzt wollten sie mal die Originalvideos und turns out, auf dem Material, was es noch gibt, also die Originalvideos, die sind jetzt alle irgendwie verschwunden. Huch! Und das Material, was es noch gibt, da kann man leider die Prügelbullen überhaupt nicht identifizieren. So ein Pech aber auch. Jetzt haben wir übrigens um 11. Na, also, zu der Frage, ob es denn Prügelbullen tatsächlich gibt und ob die von irgendwem geschützt werden, ja und ja. Aber hey. Und dann gab es in Frankfurt auch noch eine Meldung, da hat ein Hausmeister einen Einbruch gemeldet. Und von den ankommenden Polizisten, denen er dann auch entsprechend deutlich machen wollte, dass er der Anrufer ist, da ist er erstmal krankenhausreif geprügelt worden. Sag ich ja. Ein Behördensprecher nannte das Vorgehen vom grundsätzlichen Ablauf her korrekt. Zwei Frankfurter Polizisten haben bei einem Einsatz im Frankfurter Stadtteil Sossenheim einen 44 Jahre alten Mann krankenhausreif geprügelt. Die Staatsanwaltschaft habe inzwischen die Ermittlungen gegen die Beamten aufgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch in Frankfurt mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des Hessischen Rundfunks. Die Polizisten des 17. Reviers waren im September nachts von dem Hausmeister des Kindergartens zu einem Einbruch gerufen worden, hatten ihn am Tatort aber fälschlicherweise für den Einbrecher gehalten und festgenommen. Dabei sollen sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft so heftig auf den 44-Jährigen eingeschlagen haben, dass sich der Mann drei Lendenwirbel brach und Prellungen an Becken und Kopf davon trug. Wir stehen dazu, wir bedauern es, sagte ein Sprecher der Behörde. Das Vorgehen der Polizisten sei aber vom grundsätzlichen Ablauf her korrekt gewesen. Diese hätten zunächst für ihre eigene Sicherheit am Tatort sorgen müssen. Jemanden krankenhausreif zu prügeln, halte ich nicht mehr für grundsätzlich rechtens, wirklich nicht. Na, weil selbst wenn es der Täter gewesen wäre, den krankenhausreif zu prügeln, geht ja mal gar nicht. Die ist unbewaffnet. Ja, es könnte ja sein, dass er bewaffnet ist. Ja, es könnte auch sein, dass er eine Atombombe in seinem Arsch stecken hat. Und? Däh. Na, und nach Informationen von HR Info hat der Hausmeister immer wieder seinen Namen gerufen und erklärt, dass er selbst die Polizei alarmiert habe. Die waren aber wahrscheinlich irgendwie im Blutrausch und haben den einfach mal... Dann kann er froh sein, dass er nicht tot geprügelt wurde. Na, also ich meine, hallo? Beckenwirbel brechen? Was wollten die? Den Rollstuhlreif prügeln? Dem eine schöne Querschnittslähmung verpassen? Na, also, das ist, also im Minimumsfall ist es eine Körperverletzung. Im Amt. Dann ist es gemeinschaftliches Handeln. Ich weiß nicht, ob das schon als bandenmäßiges Vorgehen durchgeht. Na, und dann soll er wohl auch darum gebeten haben, dass man doch vielleicht mal irgendwie einen Krankenwagen rufen möge. Da haben die dann rumgetönt, nö, ruf doch selber. Unterlassene Hilfeleistung. Na, also ich meine, da kommt ein bisschen was zusammen. Also wenn das alles, was da so an Meldungen zu diesem einen Fall rumliegt, tatsächlich sich gerichtsfest beweisen lassen sollte, dann fröhliche Weihnachten. Na, ich erwarte übrigens, dass die Bullen sofort aus dem Amt entfernt werden, ohne Pension. Na, weil das geht mal gar nicht. Prügelbullen. Na, der kann froh sein, dass er noch kein Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am Hals hat. Weil Widerstand hat er bestimmt geleistet. Dann übrigens, falls jemand bei dem ganzen Schwarzgeld-Bashing meint, ja, die SPD wäre doch aber wieder in Ordnung. Nein, in der Opposition haben sie es ja nur irgendwie leichter, weil es da so ein bisschen schwerer ist, seine Wähler zu verraten. Aber sie haben es auch in der Opposition geschafft, nämlich bei Vorratsdatenspeicherung haben sie sich enthalten und für die Bundeswanze gestimmt. Na, Vorratsdatenspeicherung, ja gut, das hat die Zypresse damals durchgeprügelt. Browser, was ist doch gleich ein Browser? Zypresse, was ist doch gleich eine Zypresse? Na, und jetzt bei der Bundeswanze, da waren sie ja auch dafür und ja, da stimmen sie für. Ja, hey, ihr seid also nicht glaubwürdig, wenn ihr jetzt irgendwie argumentiert, dass ihr irgendwie gegen irgendwas seid. Na, genauso wenig, wie ihr glaubwürdig seid bei Rente mit 67. Was ganz nebenbei, ne, wenn wir gerade Rente mit 67 haben, in Frankreich ist das übrigens das, wo die Leute auch gegen protestieren. Das Renteneintrittsalter auf 62 zu erhöhen, aber die normale Rente kriegst du trotzdem erst ab 67. Na, also wer sich jetzt hinstellt und sagt, die bösen Franzosen, die wollen halt nicht Rente mit 62, nee, die wollen nicht Rente mit 67. Nur, dass bei denen ein bisschen anders verpackt da ist. So, Nicht-Nacktscanner hätte ich da noch von gestern. Wisst ihr, woran man am einfachsten erkennen kann, dass Nacktscanner nicht funktionieren? Israel hat sie nicht am Ben-Gurion-Flughafen verbaut. Begründung? I don't know why everybody is running to buy these expensive and useless machines. I can overcome the body scanners with enough explosives to bring down a Boeing 747. And that's why we haven't put them in our airport. Na, also, ja. Die Israelis, die nicht gerade für ihre laxen Sicherheitsvorkehrungen bekannt sind, haben an ihrem einen Großflughafen die Dinger nicht eingebaut, weil man die eh überwinden kann mit genug Sprengstoff, um eine 747 runterzuholen. Also, ne? Keine weiteren Fragen. Wofür brauchen wir die Dinger hier doch gleich? So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt's Musik von Sorry Burner, die hatte ich noch nicht. Aus dem Album Sorry Burner. Und zwar den Titel Crying. Fragt mich nicht. Der heißt halt so. Ist 4 Minuten 26 lang und gefunden habe ich das Ganze, glaube ich, im Positive Music Network. Ist nicht ganz so einfach, bei der Musikecke da rauszufinden, wo ich die eigentlich her habe. Aber ja. Kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt von Volker Pispers aus den Mitternachtsspitzen vom 9. Oktober, der sich mal mit dem Thema Ärzte und deren Vergütung befasst hat. Ja, die armen, armen Ärzte. So, 11.05 Uhr haben wir es. 7 Minuten 48 ist der übrigens lang, deswegen zieht sich das hier dann auch noch. Dann sage ich einfach mal Sonne. Danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Sagt dann viel Spaß mit Sorry Burner und dem Volker Pispers. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Yes, I'm in the night.
Es gibt Tage, da stehe ich morgens auf, werfe einen Blick in die Zeit und dann muss ich mich erstmal wieder hinsetzen. Wussten Sie, dass Hausärzte in Nordrhein-Westfalen für 3,99 Euro in der Stunde arbeiten gehen? Ich nicht. Aber hier ist der Beweis, in meiner Zeitung. Ein Bild von der letzten großen Ärzte-Demo in Essen vor 3 Wochen. Wer es nicht sehen kann, da ist ein Hausarzt, der läuft mit so einem großen Holzkreuz rum, da steht drauf, Hausarzt gleich 3,99 Euro die Stunde, ich werde Politiker. Und wenn man den Artikel dann liest, erfährt man, dass die Honorare der Hausärzte seit 2007 noch um 10% gestiegen sind. Das heißt, die haben vorher für noch weniger gearbeitet. Das sind natürlich unhaltbare Zustände, das wissen wir alle, aber deswegen gleich eine Demo. Ich meine, stellen Sie mal vor, hier würde jeder demonstrieren, der für 4 Euro die Stunde arbeiten gehen muss. Wo kommen wir denn da hin? Überhaupt nirgendwo hin mehr, weil alle Straßen verstopft sind. Ja, das Jobwunder, das wir haben, das findet doch im Niedriglohnsektor statt, oder? Wir haben doch dank des Jobwunders nur noch 3 Millionen Arbeitslose. Wir haben 6,6 Millionen Hartz-IV-Empfänger und nur 3 Millionen Arbeitslose. Der Rest kriegt das Geld einfach nur so, für Spaß. Oder er ist Aufstocker. Aufstocker kennen Sie. Aufstocker heißt, Sie haben eine volle Stelle, verdienen aber so wenig Geld, dass Ihr Gehalt noch auf Hartz-IV-Niveau aufgestockt werden muss. Also wenn Sie jetzt als Hausarzt für 3,99 Euro die Stunde arbeiten gehen, Sie arbeiten 40 Stunden pro Woche, haben Sie ja 640 Euro im Monat. Und das wird dann auf die 700 Euro Hartz IV aufgestockt. Das ist dann Arzt IV quasi. Hartz IV ist ja so negativ besetzt inzwischen. Das Wort hat einen negativen Beigeschmack und inzwischen wollen sie es umbenennen. Die von der Leyen hat ja gesagt, sie sucht einen neuen Begriff, die suchen ernsthaft. Wahrscheinlich kriegen die Leute demnächst Uschi 2. Dann haben wir Arbeiter, Leiharbeiter und von der Leiharbeiter. Ich meine, man könnte auch andere Worte ersetzen. Arbeitslos, auch so ein Wort, das finde ich sehr unsympathisch. Das klingt auch so endgültig. Arbeitslos würde ein Amerikaner nie sagen. Ein Amerikaner würde immer sagen, I'm between jobs. Das klingt viel optimistischer. Der ist zwischen 2 Jobs. Warum sagen Sie nicht statt arbeitslos, ich mache Arbeitspause? Und das Arbeitslosengeld nennen wir dann Pausenbrot. Aber dass die Ärzte als Aufstocker arbeiten, das hat mich schon erschüttert. Wobei, dann habe ich wieder überlegt, 3,99 Euro die Stunde, so wenig ist das auch wieder nicht. Sie kennen doch den Thilo Sarrazin, oder? Der hat ja, bevor er die Beschimpfung der Muslime als Geldquelle entdeckt hat, immer auf den Hartz-IV-Empfängern rumgehackt. Der Sarrazin hat als Finanzleiter von Berlin mal einen Selbstversuch gemacht und hat herausgefunden, dass man sich für 3,73 Euro am Tag ausgewogen und wertstoffreich ernähren kann. Für den Hausarzt heißt das, von einer Stunde Arbeit am Tag kann der sich ausgewogen und wertstoffreich ernähren. Ich habe den Artikel dann ganz zu Ende gelesen und am Schluss war ich wirklich mit den Nerven runter. Da steht am Schluss nämlich drin, die Krankenkassen behaupten, dass die Hausärzte nach Abzug aller Kosten für die Praxis im Durchschnitt 10.000 Euro brutto im Monat haben. Bei 3,99 Euro Stundenlohn. Das heißt, dieser Mann geht 2.500 Stunden im Monat arbeiten. So möchte ich auch nicht leben. Da kommen Sie wieder 40 Stunden, Woche nicht weit. Das sind 80 Stunden. Am Tag. So sieht der aus. Der arbeitet 80 Stunden am Tag. Wie er mit so einer Rechenschwäche einen Studienplatz in Medizin kriegt, das ist natürlich... Das ist eine andere Sache. Vieles habe ich ja verstanden, seitdem ich weiß, dass der Sarrazin der Sohn von einem Arzt ist. Ja, sehen Sie das Aufwachsen in so einem entbehrungsreichen Haushalt, wo rund um die Uhr gearbeitet wird, da kann man manche Sprüche von dem Sarrazin auch viel besser nachvollziehen. Ja, zum Beispiel das mit dem kalt duschen. Können Sie sich erinnern, wie er den Hartz-IV-Empfängern empfohlen hat, sie sollen kalt duschen, wenn sie kein Geld für heißes Wasser haben? Wörtlich Sarrazin, Warmduscher haben es noch nie weit gebracht. Ja, das sind die Lehren eines Mannes, der schon als Kind zu heiß gebadet worden ist. Ja. man hätte den Sarrazin nicht entlassen sollen. Der hätte bei der Bundesbank bleiben. Jetzt hat er noch mehr Zeit, Bücher zu schreiben. Das ist doch ein Elend. Und das wird da immer alles abgedruckt. Die Zeitungen sind doch froh, wenn sie sowas drucken können. Die Zeitungen wissen überhaupt nicht, was sie schreiben sollen. Dann alles voller Prognosen. Die drucken dann zwischen den letzten Unsinn. Hier, Konjunkturprognosen. Das ist doch zweimal im Jahr. Kennen Sie doch, kommen die Frühjahrsweisen und die Herbstzeitlosen. Das ist zweimal im Jahr. Seit 40 Jahren. 80 Prognosen in 40 Jahren. Die haben noch nicht einmal gestimmt, die Prognosen. In 80 Versuchen kein Treffer. Selbst wenn die das auswürfeln würden, müsste doch irgendwann mal die richtige Zahl dabei rumkommen. Spätestens in dem Jahr, in dem Schalke Meister wird. Die machen die Leute verrückt mit den Prognosen. Dann jammern sie über die Rentelücke. Und dann wundern sich, wenn die Menschen alle immer dicker werden. Hören Sie, wenn Sie einem Menschen von morgens bis abends erzählen, dass er in 30 Jahren keine Rente haben wird, dann futtert er sich instinktiv ein Polster an, von dem er später mal zehren kann. Das ist nun mal so. Und da kommt direkt die nächste Prognose, dann können Sie da lesen, ja, in 80 Jahren werden 80% der Bundesbevölkerung werden schwerst übergewichtig sein. Ja, dann stopfen wir halt die Rentenlücke mit den Dicken. Heile, heile Mäusespeck. In 100 Jahren ist alles weg. Die Deutschen sowieso. Der Sarrazin hat doch gesagt, in 100 Jahren gibt es hier nur noch Moslems. Haben Sie doch auch gelesen, oder? Ja, in 100 Jahren, weil die Deutschen sterben da aus. Und die Moslems, die vermehren sich wie die Moslems halt. In 100 Jahren nur noch Moslems. Beunruhigt Sie das? Mich entspannt das total. Seitdem ich das weiß, mache ich mir keine Sorgen mehr um Umwelt, Atommüll, ist mir alles scheißegal. Da sollen sich doch in 100 Jahren die Moslems drum kümmern. Nach uns die Sintflut. Man kann auch sagen, durch uns die Sintflut. Denn andere Experten sagen ja, wenn wir unsere Lebensweise nicht radikal umstellen mit unserem riesigen Energieverbrauch, wenn wir das nicht endlich ändern, dann wird der Meeresspiegel derart steigen, da gibt es auch Prognosen, in 100 Jahren sind weite Teile von Deutschland unter Wasser. Und jetzt fasse ich die Prognosen mal kurz zusammen. Wie sieht Deutschland in 100 Jahren aus? Überall Moscheen und die stehen unter Wasser. Die übrig gebliebenen Deutschen haben vorgesorgt, Fett schwimmt oben. Und die Moslems, die werden dann vielleicht ins Grübeln kommen, ob es vielleicht doch ein Fehler war, die Töchter vom Schwimmunterricht abzumelden.